Jakobus Kapitel 3 und ich lese mit uns die Verse 13 bis 18. Wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, ihr könnt gerne mitlesen. Jakobus 3, 13 bis 18. Wir hören das Wort Gottes. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Lebenswandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in euren Herzen, dann rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Denn wo Neid und Zank sind, da gibt es Unruhe und lauter böse Dinge. Aber die Weisheit von oben her ist erstens rein, dann friedsam, gütig, nachgiebig, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird im Frieden denen gesät, die Frieden schaffen. Soweit das Wort Gottes. Überschrieben habe ich die Betrachtung heute Morgen und auch letzten Sonntag mit den Worten: die Weisheit von oben oder die Weisheit, auf die es wirklich ankommt. Die Weisheit, auf die es wirklich ankommt. Und heute Morgen wollen wir eigentlich nur zwei Fragen beantworten im Zusammenhang dieses Textes. Das erste oder die erste Frage ist: woran erkennt man, dass ein Mensch weise ist? Jeder möchte ja weise sein, niemand möchte als ein Dummkopf dastehen oder als Dummkopf angesehen werden. Und so, wir wollen uns fragen, was sagt eigentlich die Schrift dazu, woran man einen weisen Menschen wirklich erkennt? Und die zweite Frage ist: was sind die Charaktereigenschaften der Weisheit, auf die es wirklich ankommt? So, woran erkennt man einen Menschen, dass er weise ist? Ich habe als Kind immer gedacht, dass Menschen, die einen weißen Bart haben, ältere Menschen mit einem weißen Bart, das sind die wirklich Weisen. Das hängt damit wahrscheinlich zusammen, weil ich viele Märchen dann auch gelesen habe in meiner Kindheit. Und dort wurden immer Männer mit weißen Bärten als weise dargestellt. Später in meinen Teenagerjahren habe ich gedacht, dass die Menschen weise sind, die eine Brille tragen. Ja, ich habe mir gedacht, naja, warum tragen die eine Brille? Wahrscheinlich, weil die zu viele Bücher gelesen haben und deshalb ihre Augen schlecht geworden sind. So, die müssen wahrscheinlich weise sein. Etwas später habe ich gedacht, in meinen Jugendjahren habe ich gedacht, dass die Menschen wirklich weise oder klug sind, die Uni absolviert haben, die studiert haben, die klug reden können, die ihre Gedanken wunderbar mitteilen können, so Akademiker, Lehrer, Professoren, hochstudierte Menschen halt, ja. Und jetzt, wo man älter wird und diese Hochstudierten sich anschaut, dann weiß man, dass das oft nicht die weisen Menschen sind oder die weisesten Menschen sind. Ihr Reden, ihre Lebensentscheidungen, Lebenseinstellungen sprechen genau die Sprache, die einem verdeutlicht, das sind keine klugen Menschen, das sind keine weisen Menschen. So, in unserem Text haben wir also einen biblischen Hinweis darauf, woran man einen weisen Mensch erkennt. Und nicht nur das, hier wird uns in dem Wort Gottes offenbart, dass es grundsätzlich eigentlich zwei Weisheiten gibt, die gegensätzlich zueinander sind, die miteinander, man kann sagen, streiten. Und die Weisheit, auf die es wirklich ankommt, die Weisheit von oben, wird in unserem Text unterschrieben. Nicht unterschrieben, sondern unterstrichen. Ja, und wir wollen genau nachhören, was diese Weisheit ausmacht. So, letzten Sonntag haben wir darüber nachgedacht, was wohl der Grund gewesen ist, warum Jakobus genau diesen Abschnitt dann an die zerstreuten Gemeinden, jüdisch-christlichen Gemeinden schreibt. Warum ist es? Ist es ihm einfach in den Sinn gekommen? Und dann denkt er, oh, das sollte ich noch einfügen in diesen Brief. Nein, wir können uns das vorstellen, dass ihn eben diese Nachrichten erreicht haben, da in diesen Gemeinden, da geht die Post ab. Ja, da ist Streit, da ist Neid und keine schöne Situation. Und der Heilige Geist hat ihm aufs Herz gelegt, dem Jakobus aufs Herz gelegt, der ja eigentlich, und wir wissen das, er war der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, man kann sagen der Muttergemeinde. So, der Heilige Geist hat diesem Jakobus aufs Herz gelegt, genau darüber zu schreiben und die Christen, Judenchristen, die in der Zerstreuung leben, dann auch zu warnen vor dieser furchtbaren Angelegenheit des Neides und der Selbstsucht und des Streites und auch darauf hinzuweisen, was eigentlich die Weisheit ist, in der wir leben sollen. Ja? Schaut einmal, er spricht in den Versen 14 und 16 zweimal von Neid und Streitsucht. In manchen Übersetzungen steht es anders, da steht von Eifersucht und so weiter. Und wie gesagt, Jakobus schreibt das nicht einfach so, sondern weil er von diesen Problemen in den Gemeinden gehört hat und das nun angeht. Und er gibt gute Ratschläge. Wir wollen sehen, was er eben diesen Christen, es sind Christen, das sind ganz klar Christen, die Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben und nun in der Gemeinschaft, als Gemeinde gelebt haben, irgendwo im Römischen Reich, und trotzdem haben sie Neid und Streit unter sich gehabt. Und wir, ja, ich will nachher noch darauf ein bisschen mehr eingehen. Und das ist es ja, das ist ja so. Ja, wir als gläubige Menschen, wir wollen Frieden haben. Wir wollen Frieden haben in unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Wir wollen Frieden haben in unseren Ehen. Wir wollen Frieden haben auch in der Gemeinde. Das ist wichtig für uns. Und schaut einmal, was Vers 13 uns versichert. Und ich lese hier aus der neuen Genfer Übersetzung. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Fragezeichen. Dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. So, Gott gebrauchend den Jakobus sagt seinen Menschen, ja, dass das, was einen wirklich weisen Menschen ausmacht, nicht sein Wissen ist, sein großes Wissen ist über alles Mögliche, sondern seine Weisheit bewahrheitet sich im richtigen Leben, in den Taten. Seht ihr das? Vers 13. Die Taten offenbaren, ob ein Mensch weise ist in den Augen Gottes oder dann nicht allzu weise. Wenn wir zurückgehen, schaut einmal zum ersten Vers des dritten Kapitels. Wenn wir zurückgehen, dann sehen wir, dass manche Brüder in der Gemeinde sehr viel wohl darum gegeben haben, Lehrer zu werden. Und in der damaligen Kultur bedeutete Lehrer sein sehr viel. Ich sag mal so. Ja. Es war eine Position der Ehre, die Lehrer wurden geehrt und man dachte von ihnen auch als solchen, die weise sind. Und ich denke, früher war das auch so in einem Dorf. Ja. Wer waren die Personen, die besonders geehrt worden sind in einem Dorf? Das war der Lehrer, das war der Pfarrer und das war der Dorfpolizist. Ja, und vielleicht noch der Bürgermeister. Aber früher bei den Menschen damals lebend, Lehrer zu sein, bedeutete sehr viel. Und das hat auch damit zu tun, weil das Studium, um ein Lehrer zu werden, kostspielig war. Nicht jeder konnte sich das leisten. Ja? Und deshalb wurde auch diese Position des Lehrers als sehr geehrt unter den Menschen. Und im Zusammenhang mit den Menschen, also die weise sein wollen, warnt, also Lehrer sein wollen, weise sein wollen, warnt Jakobus im ersten Vers, am Anfang des Kapitels, dass man sich nicht unbedingt darum reißen soll, ein Lehrer zu werden. Warum nicht? Und hier geht es natürlich in erster Linie um Lehrer der Heiligen Schrift, Bibellehrer, Prediger. Aber warum sollte man sich nicht darum reißen? Und er sagt uns, weil die Gefahr der Zunge sehr aktuell ist. Man, ja, die Zunge in der Kontrolle zu haben. Das ist nicht so einfach. Und die Lehrer, ja, die sind besonders, sie müssen ja reden, sie müssen sich mitteilen, sie müssen predigen. Ja. Für sie ist es besonders schwer, dann auch manchmal ihre Zunge unter Kontrolle zu haben. Und nun zeigt die Jakobus, dass Weise sein nicht davon abhängt, welche Position, welchen Beruf man hat, ja, oder wie klug jemand etwas ausformulieren kann, sondern er sagt, die echte Weisheit hängt damit zusammen, dass man richtig und in diesem Zusammenhang gottgefällig lebt. Die echte Weisheit von oben beweist sich in den Taten. Wir wollen das nie vergessen. Und deshalb, das ist die Weisheit, auf die es ankommt. Sie ist nicht abstrakt zu verstehen, oh, ich weiß so vieles. Ich weiß zum Beispiel, wer der reichste Mann ist. Ich weiß dies und jenes. Ich weiß dies. Ich habe einen Freund gehabt. Das war so interessant. Und er war wirklich ein cleverer Bursche. Kennt ihr das Spiel Trivial Pursuit? Kennt ihr das Spiel? Wo dann die Fragen gelesen werden über verschiedene Themen, Politik und Wirtschaft und Entertainment. Was ist Entertainment? Unterhaltungsindustrie. Und was der gemacht hat, der hat sich diese Karten genommen und der hat die Antworten alle auswendig gelernt. Sodass bei jedem Spiel, wenn wir das gespielt haben, Trivial Pursuit, er wusste alle Antworten. Warum? Warum denkt ihr, dass er das gemacht hat? Er wollte nicht nur gewinnen, er wollte als Weise dasteht, dass er alles weiß. Aber wir hören das und denken, naja, wer macht denn sowas, der zu viel Zeit an seinen Händen hat, denke ich, weiß nicht. Ja. So, deshalb, die Weisheit, auf die es ankommt, ist also nicht etwas Abstraktes, ja, wo man philosophiert, sondern es ist etwas ganz Praktisches. Ja. Es ist ein Mensch, der einen gottgefälligen Wandel hat, gottgefälligen Lebensstil hat, von dem kann man sagen, ja, der ist wirklich weise. Wir haben eben gelesen, ja, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Und das, ja, das so muss unser Leben sein. So muss unser Leben charakterisiert sein. Von dieser Weisheit von oben und dann auch Bescheidenheit natürlich. Und ich denke, dass wir alle solche Menschen gekannt haben, die sehr intelligent waren zum Beispiel. Ja? Sie konnten wunderbar reden, sie konnten wunderbar philosophieren, aber oft, wenn man so ein bisschen hinter den Kulissen geguckt hat in ihr praktisches Leben, es war ein absolutes Chaos. Es war ein absolutes Chaos. Die konnten keine wirklich logische Entscheidung für ihr Leben treffen. Und das ist genau, was Jakobus hier aufzeigt. Er zeigt uns auf, dass es zwei Quellen gibt, aus denen Weisheit zu den Menschen kommt. Und das eine ist die erdgebundene menschliche Weisheit, die beschreibt Jakobus ohne Umschweife als eine solche, die von unten herkommt, kann man sagen, aus der Hölle. Und auf der anderen Seite gibt es auch die göttliche, himmlische Weisheit, auf die es wirklich ankommt. Und das ist das, was wir in unserer Welt sehen. Ja, ich werde nachher in unserer Predigt manche Beispiele gebrauchen, aber man braucht uns nicht zu sagen. Wir schauen uns die Welt an, wir schauen uns, wie die Menschen entscheiden, was sie tun, was ihre Schwerpunkte sind. Und das sind hochgebildete Menschen zum Teil. Aber ihre Entscheidungen, ihre Prioritäten, wir sagen, wie kann man? Ja? Besonders mit unseren Politikern ist das so oder mit unseren Schauspielern, ja? Die immer irgendwas zu sagen haben und meinen, dass das, was sie sagen, bedeutend ist für jeden, weil sie nun etwas erreicht haben in der Welt. So, wir sehen diese zwei Weisheiten, die wirklich in der Welt vorhanden sind. Und Jakobus spricht zuerst einmal in Versen 14 bis 16 von der weltlichen Weisheit, von der Weisheit dieser Welt. Und auf drei Schwerpunkte will ich uns im Zusammenhang dieser Weisheit aufmerksam machen. Ja? Ganz klar, in den Augen der Menschen heute, des modernen Menschen, ist diese Weisheit, weltliche Weisheit, etwas, was man begehrt. Ja? Unsere Kultur, der Weltgeist, unsere Medien sprechen sehr positiv von dieser Weisheit, die die Selbstsucht und die Selbstliebe der Menschen betont. Und in den Augen Gottes ist diese menschliche Weisheit eigentlich etwas Verwerfliches. Wollen wir es nie vergessen. Warum ist es verwerflich? Und hier will ich drei Dinge ansprechen, auf die uns der Text hinweist. Schaut einmal. Warum verwirft Gott die weltliche, die menschliche Weisheit? Erstens sagt das Wort Gottes im Zusammenhang dieser Weisheit, dass sie irdisch ist und sich auf das Irdische auch konzentriert. Und wir sagen, oh, wir wissen genau, was gemeint ist. Ja? Menschen, die in dieser Welt leben, wie leben sie? Was ist ihre Lebensphilosophie? Sie sagen, oh, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Ja? Das ist die Lebensphilosophie des Weltmenschen, der Gott aus seinem Denken total ausschließt. Sein Verständnis ist nur auf das Irdische beschränkt. Das ist ihm wichtig. Übrigens, Lebensphilosophie heißt ja, Philosophie ist das Wort, das griechische Wort für Weisheit. Ja? Philo ist Liebe, so Liebe zur Weisheit. Aber welche Weisheit ist das, die die Menschen haben? Ja? Die Lebensphilosophie der Welt ist verderblich. Sie ist, beschränkt sich nur auf das Heute, auf die Zeitlichkeit, auf das Irdische und deshalb ist sie auch beschränkt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und in der Bibel haben wir haben einige sehr gute Beispiele, gerade im Zusammenhang dessen, was ich hier gesagt habe. Aber das beste Beispiel ist von dem Kornbauer, dem reichen Kornbauer. Erinnert ihr euch? Ja, da ist dieser reiche Kornbauer und sagt, Mensch, die Ernte war so gut, ich muss noch größere Scheunen bauen. Und er baut und er baut und er baut und nicht, dass das schlecht ist, aber was ist das Problem mit dem reichen Kornbauern? Er schließt Gott aus, ganz und gar. Und was sagt Gott zu diesem Menschen? Erinnert ihr euch, was er sagt? Lobt er ihn? Nein, du Narr. Das ist ein Schimpfwort. Ja? Das ist wie der Mensch, das ist wie Gott diesen Menschen dann auch einordnet. Mensch, du konzentrierst dich nur auf die Gegenwart. Denk doch einmal an die Ewigkeit. Nicht, dass es schlecht ist, was er gemacht hat, aber in dem Zusammenhang, wie das Gleichnis erzählt worden ist von Jesus, wird uns bewusst, dieser Mensch hat nur für sich selbst gelebt und nur für jetzt. Hat an Gott überhaupt nicht gedacht. Und Gott sagt, du Narr. Zweitens, der Text sagt uns, dass diese Weisheit der Welt charakterisiert ist durch menschliche Gesinnung, durch menschliche Schwäche, durch ein unregeneriertes Herz und einen unregenerierten Geist. Also, wir können in einem Wort sagen, diese Weisheit ist eigentlich verdorben. Verdorben. Und wenn wir diese Dinge lesen hier in dem Text, ja, dann denken wir, das hört sich aber nicht gut an. Ja? Menschliche Gesinnung und Schwachheit, unregeneriertes Herz, unregenerierter Geist, das hört sich ganz und gar schlecht an. Das wollen wir nicht. Aber überlegen wir einmal, überlegen wir einmal. Es stimmt schon, dass manche Menschen es gut meinen, ja? Gute Absichten haben, aber ausgerüstet mit dieser menschlichen Weisheit, schwachen Weisheit, unregeneriert, die aus dem unregenerierten Herzen kommt, was kann da wirklich schlussendlich Positives dabei herauskommen? Ihr Lieben, jede gute Absicht des sündigen Menschen wird in der Korruption und Selbstsucht untergehen. Das ist garantiert, aufgrund dessen, was wir hier auch lesen. Und das sehen wir zum Beispiel bei der UNO. Ja, lass mich das einmal so sagen. Ich meine, die Absicht der UNO ist nicht schlecht. Das, was sie sich vorgenommen haben, als sie die UNO gegründet haben, vorher hieß das anders, fällt mir jetzt nicht ein, aber ist ja auch egal. Aber diese Organisation wurde von unregenerierten Menschen ins Leben gerufen, von schwachen Menschen. Sie wird von solchen Menschen auch geleitet. Und heute ist es ein Sumpf der Korruption geworden. Mit der Europäischen Union ist es genauso. Ja? Wer schaut denn den Menschen, die dort in der Europäischen Union was zu sagen haben, auf die Finger, was die machen? Niemand. Da gibt es keine Aufsichtsbehörde. Die machen, was die wollen. Denken wir an die NATO. Das beste Beispiel ist jetzt, was mir jetzt einfällt, ist die NATO. Mark Rutte, er war Ministerpräsident von Holland, hat Holland, man kann sagen, vor die Wand gefahren, sodass er abdanken musste, die Menschen wollten ihn nicht mehr, die haben protestiert, so lange protestiert, bis er gesagt hat, okay, ich trete ab. Wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Der ist zum Chef der NATO geworden. So machen die das mit den Politikern. Ja? So machen die das. Aber das ist eben, das ist das, das Beispiel oder die Beispiele dafür, dass diese Weisheit der unregenerierten, schwachen Menschen eben in den abscheulichen Früchten der Boshaftigkeit dann auch zu erkennen sein werden. Korrupt bis zum geht nicht mehr. Drittens, der Text versichert uns, dass die Weisheit, diese Weisheit der Welt, veranlasst ist durch die Mächte des Teufels. Und das überrascht uns nicht, was die Heilige Schrift uns sagt. Wir lesen, sie ist dämonischen Ursprungs. Ich weiß nicht, was bei euch in den Übersetzungen steht. Bei mir steht, sie ist dämonischen Ursprungs. Und dann verstehen wir auch, wenn etwas dämonischen Ursprungs ist, kann es gut sein für uns als Menschen? Und vor allem kommt uns das nicht ein bisschen bekannt vor? Eben oder vorher haben wir gelesen von der Zunge. Wo kommt, wer setzt die Zunge in Brand, sagt uns die Schrift hier. Die Hölle. Ich lese noch einmal. Sie befleckt den ganzen Leib, die Zunge, ich weiß nicht, welcher Vers das ist, aber schaut einmal in euren Text, ich habe hier nicht aufgeschrieben. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Das ist die Zunge eines unregenerierten Menschen. Das ist schrecklich. Wir lesen das und wir erschrecken. Was? Ja, genau so ist es. So, wir brauchen uns da eigentlich nichts vorzumachen, ihr Lieben. Die Schrift sagt ganz deutlich, dass die Quelle für die unregenerierte Zunge, die Menschenleben zerstört, das ist das, was wir in den Predigten vorher dann auch festgestellt haben, und dass die Quelle der für die menschliche Weisheit und auch für böse Taten, ja, dieselbe ist. Sie kommt aus der Hölle. Und es ist, denke ich, sehr einfach zu sehen an unserer Gesellschaft, wenn wir ein bisschen hineinschauen, dass diese weltliche Weise tatsächlich ihren Ursprung im Abgrund hat und zum Abgrund führt. Wundern wir uns nicht. Wundern wir uns nicht über den Chaos in dieser Welt. Ja, ich wundere mich manchmal auch, ich ärgere mich, wenn ich manche Nachrichten lese, aber aufgrund der Heiligen Schrift, aufgrund dessen, was die Heilige Schrift uns sagt, das Wort Gottes uns sagt, brauchen wir uns eigentlich nicht zu wundern, dass wir so ein Chaos haben in unserer Welt, oder? Menschliche Weisheit, wo ist der Ursprung? Hölle, für die Zunge, die alles zerstört, ja, oder das Leben zerstören kann. Was ist der Ursprung? Für das, was die Zunge dann auch weitergibt, es ist die Hölle. Und deshalb haben wir sehr viel Neid in der Welt, sehr viel Streit, Kriege. Ja, wir brauchen uns nicht zu wundern. So, wir halten fest, die weltliche, die menschliche Weisheit ist nur auf das Irdische beschränkt. Ja, sie schließt Gott komplett aus. Sie ist vom Charakter her nicht beständig und schwach, weil sie eben menschlich sind, ist und sie ist veranlasst eigentlich durch die Macht des Teufels. Und unsere Schlussfolgerung eigentlich, lesend diese Wahrheit, diese Realität sollte sein, mit dieser Wahrheit, Weisheit wollen wir nichts zu tun haben. Mit dieser weltlichen Weisheit wollen wir nichts zu tun haben. Wir kommen nun aber zu der Weisheit, auf die es ankommt. Und von dieser Weisheit spricht Jakobus in Versen 17 bis 18. Ich lese noch einmal diese Verse und schaut einmal, was uns gesagt wird. Es ist wie ein, als würde man frische Luft wieder atmen. Ja, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die von Gott bestehen können, wachsen dort, wo die Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. So, wenn wir das lesen, ihr Lieben, dann müssen wir eins verstehen. Hier wird unser Heiland und Herr Jesus Christus beschrieben. So war er. So war er. Und wenn wir sagen, wir lieben Jesus Christus, wir sind seine Nachfolger, dann müssen diese Charaktereigenschaften, die wir hier lesen, auch in unserem Leben zu erkennen sein. Als erstes wird uns im Zusammenhang der göttlichen Weisheit, auf die es ankommt, werden wir darauf hingewiesen, dass sie rein ist und heilig. Ja? Und die Rede ist hier von geistlichen und moralischen Integrität eines Christen. Ich will ein Beispiel erzählen. Unsere Tochter Nicole, die war letzte Woche in Paris gewesen und hat eine Freundin dort besucht. Diese Freundin kennt sie schon seit ihren Highschool Years. Die haben gemeinsam Basketball gespielt und diese Freundin ist eigentlich nicht gläubig. Die Freundin von Nicole, die lebt in Paris und ist ein Model. So, und als ich gehört habe, dass unsere Tochter nach Paris geht, um diese Person zu besuchen, da habe ich meine Bedenken gehabt. Und ihr könnt euch vorstellen, warum. Ja, diese Leute haben eine ganz andere Lebenseinstellung als wir Christen. Da wird Partys gefeiert, da wird Alkohol getrunken, da wird geraucht, wer weiß was. Und wie auch immer. Und ich habe meine Bedenken gehabt und ich dachte, jetzt musst du aber beten. Und ich denke, meine Frau hat mit ihr auch gesprochen darüber. Aber Nicole hat gesagt, ja, ich weiß das. Ich weiß, ich kenne den Lebensstil von dieser Anna. Anna heißt sie. Und ich habe aber in der letzten Woche sie so auf dem Herzen gehabt, ja, für sie zu beten. Und sie betet für sie auch. Und sie sagt, das wird für mich die Möglichkeit sein, mit ihr noch einmal über den Glauben zu sprechen. Sie hat schon viel gehört, sie ist eine sehr gute Freundin gewesen mit Nicole und auch Grace. Und Nicole und Grace haben sie sehr bearbeitet oder haben über den Glauben gesprochen, aber sie hat das immer abgelehnt und tut es immer noch. So war sie in Paris, Niki gewesen und ja natürlich, in den paar Tagen, wo sie da war, zwei große Partys war sie da gewesen. Die sagt, die Zeit habe ich genutzt, dieser Partys, die anderen haben sich natürlich betrunken. Ich habe nichts getrunken, aber ich habe die Zeit genutzt, um mit Menschen zu sprechen über Jesus. Und die sagte, ich hatte ein sehr gutes Gespräch gehabt mit einer jungen Frau, einer Austauschstudentin, glaube ich, die in Paris ist, aus dem katholischen Hintergrund. Ja, konnte auf Jesus hinweisen. Und dann, das war schon der letzte Abend, sie waren wieder auf so einer Party gewesen. Und bei dieser Party hat ein Freund von Anna, schauend auf Niki, irgendwas gesagt ins Ohr und hat so komisch gelächelt. Und Niki wollte natürlich wissen, was er gesagt hat. Und ihre Freundin Anna wollte ihr das nicht sagen. Sagte, du wirst verletzt sein. Nun, ich werde nicht verletzt sein. Was hat er über mich gesagt? Schließlich sagte die Anna, ja, er hat gesagt, die Nicole sieht so christlich aus und benimmt sich so christlich. Jenny gesagt, das verletzt mich überhaupt nicht. Das ist für mich eine Bestätigung. Ja, es ist was Schönes. Ja? Und dann kamen sie aufgrund dieses Ereignisses mit Anna ins Gespräch und bis 4 Uhr nachts haben sie gesprochen über den Glauben. Sodass die Anna noch einmal, ich meine, nach einer Weile erkennt man doch lebend in diesem Zirkus, was für how shallow it is, wie sagt man das im Deutschen, wie oberflächlich das Ganze ist, das bringt doch keine wirkliche Freude. Und das hat die Anna auch gesehen. Und die sieht auch, dass die Niki anders ist. Die anderen Menschen haben es gesehen, dass sie anders ist. Ja, und das ist etwas, ihr Lieben, was in unserem Leben dann auch sein muss. Wir müssen uns dadurch kennzeichnen, dass all diese Dinge, die die Welt hochhält, Reichtum, was weiß ich, das ist nicht wirklich das Bedeutende für uns. Was ist für uns bedeutend? Dass wir für Christus leben, richtig leben, dass wir Christus lieben. Und das ist die Motivation, ja, eines wiedergeborenen Menschen. Es ist seine Integrität, ja, als Mensch Gottes, im geistlichen Bereich und dann natürlich auch in der moralischen Reinheit. Ich lese uns einmal Psalm 24, Verse 3 und 4. Wir kennen diesen Psalm wahrscheinlich sehr gut. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? So, wer darf in die Gegenwart Gottes kommen? Es wird gesagt, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Ja? Da geht es wieder um das ganz praktische Leben. Ganz praktische Leben. Und die Integrität, die wir haben als Menschen Gottes lebend in dieser Welt. Wenn die Integrität nicht da ist, ist nicht gut. Absolut nicht gut. Matthäus 5, Vers 8. Jesus sagt, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Dann lesen wir in unserem Text von Friedfertigkeit und Freundlichkeit. In manchen Übersetzungen steht eigentlich Güte und Sanftmut. Ja? Sanftmut ist eigentlich die bessere Übersetzung des Wortes hier an dieser Stelle. So, das heißt, dass ein wiedergeborener Mensch genau an diesen Eigenschaften der Friedfertigkeit und Sanftmütigkeit zu erkennen sein muss. Ihr Lieben. Ein Mensch, der ständig im Streit lebt, ein Mensch, der ständig Streit verursacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein für einen Christen. Ja? Friedfertigkeit und Sanftmut. Ich möchte etwas über die Sanftmut sagen. Friedfertigkeit ist uns klar. Ohne Frieden kann niemand den Herrn sehen. Ja? Wir müssen zuerst Frieden haben mit Gott und dann Frieden auch mit den Menschen. Wenn wir diesen Frieden nicht haben können, stimmt etwas nicht. Sanftmut. Ich will ein Beispiel für Sanftmut gebrauchen. Was bedeutet Sanftmut? Wie erkennen wir das? Ich denke, dass die Begegnung Jesu mit dem Verräter Judas ja, eine sehr gute Illustration ist für Sanftmut. Ihr Lieben, hat Jesus gewusst, warum Judas gekommen ist mit den Soldaten? Er hat gewusst. Er hat das ganz genau gewusst. Er wusste auch, als dieser Judas ihn geküsst hat, er wusste ganz genau, was die Absicht dieses Menschen war. So, anstatt zu sagen, Judas, du widerwärtiger Kerl, du Verräter, du falscher 50er, ja, und ihm eine runterzuknallen, sagt Jesus was? Er sagt, Freund, wozu bist du hier? Jesus weiß, wozu er hier ist. Das ist eine Frage, die eigentlich Judas nun sich überlegen muss, wieso bin ich denn hierher gekommen? Ja? Freund, wozu bist du hier? Jesus nennt den Verräter Judas seinen Freund. Jesus weiß genau, ja, was Judas vorhat. Und er verurteilt ihn nicht, sondern stellt ihn so ein bisschen in Frage. Und das ist Sanftmut. Ja? Es ist der Mut und die Güte, wo man nicht immer zurückschlägt. Ja, selbst angesichts der Ungerechtigkeit, die einem widerfährt. Und das sehen wir, wie Jesus sich gerade auch mit Judas verhält. Und das sehen wir auch am Kreuz, als Jesus am Kreuz hängt. Ja, er verurteilt die Welt nicht. Stellt euch vor, sondern er betet, dass Gott den Menschen vergibt. Ja, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat keine Rachegefühle, er will nicht zurückschlagen, er betet für die Menschen, die ihn kreuzigen. Die nächste Eigenschaft in unserem Text ist die der die Weisheit, die sich sagen lässt. Und im Zusammenhang des Textes wird uns deutlich, dass es hier darum geht, dass der Mensch sich etwas vom Worte Gottes sagen lässt. Ja? Dass er darauf eingeht, was Gott ihm sagt. Und nicht einfach, wie ich das schon mal gehört habe, Menschen haben gesagt, oh, das ist, wer weiß, wie lange geschrieben worden, wir wissen doch viel mehr, wir brauchen darauf nicht einzugehen. Nein, das ist das Wort Gottes. Und wir müssen darauf hören, darauf eingehen, was Gott sagt. Dann lesen wir von Erbarmen, Barmherzigkeit, von guten Früchten. Und der wiedergeborene Mensch ist genau daran zu erkennen, ja, er hat Erbarmen. Er erbarmt sich solcher, die in Not leiden und besonders solcher, die in Sünde verstrickt sind. Das andere Wort dazu ist Barmherzigkeit. Und Jesus sagt selbst, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und die guten Früchte, von denen hier die Rede ist, ja, wir wissen das auch, Galater 5, darauf wird hingewiesen, es ist ganz klar, wenn der Heilige Geist in uns lebt, werden diese Früchte kommen. Und das ist eben die Weisheit, die von oben ist, die sich darin beweist, dass man diese guten Früchte dann auslebt. Weiter sagt der Text, dass die Weisheit, auf die es ankommt, unparteiisch ist. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist sehr, sehr interessant. Es wird nur ein einziges Mal im Neuen Testament gebraucht. Und es ist ein Wort, das davon spricht, dass der Mensch widerspruchsfrei ist. Ja, er ist konsistent. So, er sagt nicht heute, heute denke ich das so, morgen denkt er vielleicht anders, heute liebe ich meinen Nächsten, morgen hasse ich ihn oder was immer. Ja. Ein Mensch, der diese Weisheit von oben hat, er ist Konsistenz, er ist widerspruchsfrei. Und dann wird gesagt, er ist auch nicht ein Heuchler. Ich muss mich beeilen, deshalb muss ich diese Illustration auslassen, die werde ich irgendwann einmal anders weitergeben. Im Zusammenhang der Heuchler, aber wir wissen, was Heuchler bedeutet, Heuchelei bedeutet, das brauche ich uns eigentlich nicht so weiterzugeben. Ja? Das sind Menschen, die etwas sagen, aber ganz anders leben. Ja? Nun, wenn wir uns diese positiven Dinge anschauen, ja, die die Weisheit von oben produziert, dann können wir uns vorstellen, dass in einer Gemeinde, wo diese Weisheit großgeschrieben wird, da muss es eigentlich gut zugehen. Ja? Da muss es herrlich zugehen. Wie kommt es, dass es nicht der Fall ist? Und die Antwort ist die, so wie ich das verstehe. Ja? Die Antwort dafür, dass in den Gemeinden heute noch Streit, Neid, Selbstsucht ist, ist die, dass die Menschen in der Gemeinde, selbst Wiedergeborene, eher auf die Weisheit der Welt setzen, als auf die Weisheit, die von oben kommt, die von Gott kommt. Anstatt die Bibel zu studieren, anstatt zu sehen, was Gott in Bezug sagt, zum Beispiel zu der Schöpfung, zu der Ehe, zu manchen anderen Dingen auch, zum Beispiel zu dem, im Zusammenhang der Position der Frauen in der Gemeinde, zum Beispiel wie eine Familie aussieht, zum Beispiel ja, im Zusammenhang der Kinder, ja, die Gott einem schenkt. Schauen wir lieber, oder ich sollte nicht sagen wir, schauen manche Christen lieber auf die Weisheit der Welt und sagen, oh ja, da ist mehr dahinter als das, was Gott eigentlich in seinem Wort uns gibt. Ja, diese Weisheit von oben. So, was ist also zu tun? Ganz klar, die Antwort ist klar, als Christen müssen wir auf die Weisheit setzen, auf die es ankommt, auf die Weisheit von oben. Wie tun wir das? Wir müssen die Bibel ernst nehmen, ganz einfach. Ja. Und ich gebe uns, als ich darüber nachgedacht habe, oh ja, das wissen wir alles, aber ich gebe uns hier meinen ganz praktischen Hinweis und mit diesem praktischen Hinweis schließe ich dann ab. Die Zeit ist vorangerückt. Schaut einmal, macht einmal eine Liste. Schreibt mal alles auf, was Jakobus stehend hier unter der Leitung des Heiligen Geistes sagt, wenn er spricht von Gütigkeit, Heiligkeit und so weiter. Schreibt das alles auf, tut es irgendwo hin, wo ihr das immer seht und dann am Ende des Tages schaut euch das an, schaut euch diese Dinge an und fragt euch selbst, habe ich heute so gelebt oder habe ich daneben geschlagen? War ich neidisch gewesen? War ich selbstsüchtig gewesen? Und ihr Lieben, das hilft, ja, sein Leben zu überprüfen an diesen Dingen, die das Wort Gottes uns mitteilt. Ich habe das noch nicht gemacht, ich habe die Liste noch nicht aufgestellt, aber ich will das machen. Und ich will mir das aufhängen und ich will mir das morgens anschauen und abends, wenn ich dran denke, ja, und dann mein Leben auch überprüfen und einmal mich auch herausfordern. So will ich leben. Warum will ich so leben? Weil das Gott wohlgefällig ist und ich will Gott. Und ich bin mir sicher, ihr auch. Ihr wollt Gott wohlgefallen. Nicht nur in dem, was ihr sagt, sondern auch durch euren Lebensstil. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.